Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
Aber da Erlkönig mit Händen und Füßen und wild kreisendem Kopf und einer sich bis zum Überschlagen steigernden Stimme demonstrierte, wie er darunter gelitten habe, dieses Buch lesen zu müssen, war sie einfach mitgerissen worden, klatschte laut in die Hände, als er sagte, ob das denn kein Urteil sei, wenn einem ein Buch immer wieder aus den Händen rutsche, weil man bei seiner Lektüre eingeschlafen sei.
Martin Walser, Tod eines Kritikers, Seite 37. Mit
Franziska Wilhelm, hallo, und mit
Claudius Niesen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Seite 37. Und heute sprechen wir, Franzi, über
das Thema Verrisse. Das war ja ein ganz persönlicher Wunsch von dir. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Thema. Aber vielleicht sagen wir erstmal, wo man uns überall alles hören kann, damit wir die Werbung, diesen kleinen Werbebreak hinter uns haben.
Genau. Für Verrisse und andere Themen findet man uns immer auf Spotify, auf Deezer, bei Apple und Google Podcast und natürlich
in der Detektor FM App.
So, haben wir das? Haben Sie uns? Hören Sie jederzeit, wenn Sie wollen. Und es ist, Leib- und Magenthema klingt jetzt so böse, so als würde ich mich freuen, wenn andere verrissen werden. Aber ich finde es wirklich spannend, wenn man das unter dem Aspekt sieht, was bewirken denn schlechte Kritiken? Also, was sich ja jeder vorstellen kann, wenn man eine gute Besprechung hat als Autor, man freut sich, der Verlag freut sich auch, weil er vielleicht mehr Bücher verkauft. Der Kritiker hat auch einen guten Tag, weil er hat was Schönes gelesen und konnte drüber schreiben. Aber wie umgehen und wie was finden in Sachen Kritik, das finde ich schon.
Es könnte alles so schön sein, wenn es nur gute Kritik gäbe, aber es gibt natürlich auch die schlechte Kritik, die Verrisse, so wie vielleicht auch in unserem Einstiegsstück, was wir jetzt vorgelesen haben. Das kam ja aus dem Buch Tod eines Kritikers von Martin Walser. Das ist ein Roman, der 2002 im Surkamp Verlag erschienen ist. Der Inhalt ist folgender. Der Kritiker André Erlkönig, es ist ein Doppelname, sehr sprechend.
Oh, ich hasse ja sprechend. Dafür
jetzt wirst du hier schon zum Kritiker. Egal. Ja. Der Kritiker André Erlkönig verschwindet und stirbt, ist dann tot. In Verdacht steht der Autor Hans Lach, dessen Buch in der Sendung des Kritikers verrissen wurde. Untersucht wird der Fall vom Kommissar Wedekind, wieder so ein sprechender Name. Und der ermittelt quasi im ganzen Literaturbetrieb und findet so nach und nach raus, dass der Kritiker Verrisse im Prinzip zur Selbstinszenierung nutzt. Und was an diesem Buch dann so viel für Zündstoff gesorgt hat, war, dass diese Figur des Kritikers André Erlkönig quasi.
Ja, genau. Ist der Wahl. War er es oder war er es nicht?
Also im Prinzip Anleihen hatte von einem großen, damals bekannten Literaturkritiker, der
heute
Marcel Reich-Ranicki hieß. Genau. Ja. Was das Ganze noch ein bisschen komplizierter gemacht hat, ist, dass Martin Walser vorgeworfen wurde, dass er in der Beschreibung des Kritikers antisemitische Klischees benutzte, die womöglich Judenhass schüren könnten. Und da Reich-Ranicki ja selbst jüdischen Glaubens war, machte das die Debatte nur noch komplizierter.
Lange Debatte, große Wellen und am Ende, ja, weiß ich auch nicht mehr, was stand am Ende unterm Strich. Unterm
das
Strich
weiß man nicht.
Steht wieder da, naja, zwei hassen sich, ne? Das geht immer um Köpfe im Literaturbetrieb. Ich glaube, die beiden sind am Ende keine Freunde mehr geworden.
Nee. Vielleicht müssen wir so ein bisschen, um es mal so ein bisschen zu betrachten können hier in dem Podcast, ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht überlegen, was bedeutet erstmal vielleicht so ein Verriss für den Autor oder die Autorin? Was ist das, wenn du eine schlechte Kritik bekommst? Hast du schon mal eine schlechte Kritik bekommen?
Oh ja, oh ja. Das sage ich auch gleich. Also ich will jetzt nicht ablenken, aber vielleicht auch nochmal die Frage zurück auf Walser und Reich-Ranicki, wenn man es jetzt wirklich sozusagen so als Schlüsselroman liest. Ist ja auch die Frage, eigentlich kann man ihm doch nur gratulieren, weil
Walser jetzt.
Genau, weil dadurch, dass Ranicki ihn verrissen hat, hat sich Walser so echauffiert, dass er ein neues Buch hat schreiben können. Und ich meine, ich kenne auch Autoren, die sehnen sich nach einem neuen Stoff. Also bitte, muss man dann traurig sein? Also wenn wir jetzt fragen, was macht ein Verriss mit dem Autor? Wenn man dann sagt, naja, ein Verriss macht, dass ich ein neues Buch schreibe, das ist ja jetzt nicht nur schlecht.
Aber so, also ich glaube auch Reich-Ranicki ist vielleicht auch noch ein bisschen berühmter geworden. Er war ja sowieso schon berühmt, aber ist noch berühmter geworden. Das Einzige ist das ganze Bad Karma, das quasi verstreut wurde, von dem sie wahrscheinlich alle irgendwelche Magengeschwüre gekriegt haben. Das ist halt das, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ne?
Also ich habe ja, mit dem Schreiben eh so meine Probleme und mach
das.
Ja
gesagt,
ne?
du suchst immer deine Schreibhöhle, um Ruhe zu finden, aber erstmal musst du alle E-Mails beantworten und eh die beantwortet sind, dauert das. Aber wenn du dann doch mal was veröffentlicht
genau,
hast.
Genau, also was ich gemacht habe, wir haben ja viele Literaturveranstaltungen gemacht und machen sie immer noch. Und es gibt selten, dass Lesungen besprochen werden, was ich eigentlich schade finde, weil ich finde, die Lesung ist eine eigene Kunstform, sage ich jetzt mal so ganz salopp.
Du hast auf meiner Lesung ein ganzes Pack Milch ausgetrunken, ein ganzes Tetrapack Milch. Ich werde es nie vergessen in meinem Leben, aber ich darf dich nicht ablenken. Wir sind hier bei Verrisse.
Ja, das war irgendwie, das ist,
Lesung. Hatte, genau. Lesungen sind eine eigene Kunstform.
Und wir haben eine so eine Art Literaturshow-Format gemacht, Turboprop in Hannover im Theater auf der kleinen Bühne. Clemens Meyer war unser Gast, also ein Freund von mir und ich waren moderiert, Christoph Gräbel. Und dann gab es danach in der Hannoverschen Allgemeinen eine Besprechung dieses Abends. Und ich kenne einen Satz bis heute, weil wir haben ihn dann im Prinzip als Motto dieser Show genommen und haben damit dann Werbung gemacht. Und der geht so, zwei Hobbykeller-Comedians, die sich auf unterstem Pocherwitz-Niveau durch den Abend stottern.
Yeah.
So. Und ich finde, das ist eine Art von Verriss, damit kann ich sehr gut leben.
Zwei Hobbykeller-Comedians, die sich auf unterstem Pocherniveau.
Pocherwitz-Niveau?
Das ist schon ganz schön böse.
Das ist
durch den Abend was?
Durch den Abend stottern.
Boah.
Also da war schon viel Böses drin. Das Lustige war dann, dass Clemens gesagt hat, wie, und die sagt, ich habe sozusagen das Niveau der Veranstaltung gehoben, das kann gar nicht sein. Ich habe mitgemacht, das war gut, das hat Spaß gemacht. So, ich habe zusammen mit Clemens so ein bisschen unsere Leidenschaft ausgelebt. Wir haben ein Buch geschrieben, was, glaube ich, einfach uns beiden am meisten Spaß gemacht hat, über B-Movies und Trash-Filme. Und da haben wir im Prinzip auch, also wenn man die Amazon-Rezensionen liest, es gibt, ich glaube, also irgendwer schreibt irgendwie, schade um den Baum, der dafür gefällt.
Also für das Buch sozusagen.
Ja, genau. Und also da gibt es ein paar gute Sprüche. Man merkt aber dann eben auch, es gibt auch eine Rezension, die ist sehr positiv, die haben wir nicht geschrieben, also die ist nicht von uns beauftragt oder so. Aber es gibt auch viele mit einem Stern. Und das Spannende ist dabei, das tut mir wiederum gar nicht weh, weil die alle argumentieren. Und für sich argumentiert, haben sie auch recht, weil sie nämlich in dem Buch was ganz anderes erwartet haben. Also sie haben es in einer Erwartungshaltung gekauft, dass das ein Buch ist, was jetzt B-Movies, Trash-Filme in einer Ernsthaftigkeit analysiert und damit umgeht. Und ja.
Und ihr habt eher eine lockeren.
Ja, und wir haben im Prinzip das als selbstreferenziellen Rahmen genutzt und es ist wie so eine, ja, wie so ein Erleben und
also
Machen.
Also auch ein Trash-Buch geworden.
Genau.
So ein bisschen, auch ein Trash im positivsten Sinne.
Nicht quasi. Nur ein bisschen, es ist ein totales Trash-Buch geworden. Und das finde ich so spannend, dass da Freunde des Trash-Films nicht abstrahieren können und sagen können, ah, okay, das ist jetzt eine literarische Vorlage. Und deshalb tun mir diese Besprechungen gar nicht weh, weil ich sage, okay, Intention, also ne, Thema verfehlt, setzen sechs.
Gut, okay, vielleicht, weil du das Buch selber nicht ganz so ernst gemeint hast. Wenn du dich natürlich 2 Jahre dran setzt an so ein Buch und mit ganz, mal nicht?
Nee, ernst gemeint haben wir das schon. Also es ist uns wichtig, aber es gab eben auch Leute, wir hatten eine sehr schöne Besprechung im Spiegel online. und auch andere, also wir hatten auch ein paar schlechte, in der Süddeutschen gab es mal was auf die Ohren, aber im Grunde genommen, die es verstanden haben, wie es angelegt war, die konnten es auch genießen. Und das ist auch so ernst gemeint, aber eben in einer totalen Spaßhaltung, kann man das so sagen.
Aber ich glaube trotzdem natürlich, und das kenne ich sozusagen auch aus meinem Bekanntenkreis, wenn man jetzt so ein Buch macht und man schreibt da 2 Jahre lang und dann kriegt man vielleicht sogar von einem größeren Magazin, einer größeren Tageszeitung, so eine Abwatsche, dann tut das schon ziemlich weh. Also dann, auch wenn man versucht, da cool zu bleiben, weil man weiß, das gehört zum Game quasi. Man hat es ja mit Herzblut irgendwie auch gemacht und ich kenne das vor allem bei Leuten, die jetzt vielleicht ihren zweiten Roman rausgebracht haben. Der erste wurde ganz hoch gelobt und der zweite kriegt dann so
Keller,
eine Abwatsche. Und das ist menschlich, glaube ich, für denjenigen schon manchmal ein bisschen hart. Also bei allem Game-Verständnis, was man so hat, das tut einem weh. Und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst, diese Sendung Druckfrisch mit Dennis Scheck.
Na klar.
Ich mag die ja nicht. Also da steht der quasi in so einer Lagerhalle und geht irgendwelche Bestsellerlisten durch und erzählt kurz, was in dem Buch so drin ist und was ihm gefällt und nicht. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann schiebt er das auf so eine, was ist denn das?
Das ist so ein Förderband.
So ein Förderband und das also der schiebt es nicht nur, der schmeißt das regelrecht und dann landet das in so einer Ausschusskiste irgendwo unten im Dreck. Und ich finde, das tut schon weh. Also ich denke immer, das ist so ein bisschen respektlos, was er da macht. Er begründet natürlich, aber die Art, diese Handbewegung, ich finde das schon ganz schön gemein. Ich würde Dennis Scheck auch mal gerne in so eine Kiste befördern, weil ich denke, die ganzen Autoren, klar, er kann das scheiße finden, aber auf der anderen Seite so ein bisschen Respekt muss man schon zollen.
Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist die Rubrik, die ich noch am liebsten sehe, weil ich da das erfrischend kurzweilig finde, wie er verreist und wie er sozusagen den Büchern einen Denkzettel verpasst. Und ich sehe es eher spielerisch eben, ich brauche dieses schöne Kamerabild. Was mich eher nervt, ist eigentlich dieses, und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema, wie gehen Kritiker mit ihrer Rolle um?
Spannende Frage.
Es gibt
auch
so
der
dieses,
Walser hat sich das gefragt.
Ja, es gibt diese, also es gibt immer so Kamerafahrten. Er fährt irgendwelche Rolltreppen hoch. Er sitzt in irgendwelchen Dachgärten. Er ist irgendwann in einem Gespräch mit Christoph Hein durch eine Orangerie gelaufen und hat immer einen Feuerlöscher genommen, in der einen Hand, dann 10 Meter getragen, dann stand da der nächste Feuerlöscher, dann hat er den aus der linken Hand abgestellt und den aus der rechten
ganz
weiter.
Ganz große Kunst, ich
also,
sehe schon.
Wo ich so das, also, und da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, also über Fernsehen und Literatur können wir auch mal eine ganze Folge machen, da kann ich lange drüber reden. Da kriege ich jetzt, oder da schwillt mir echt der Kamm, weil ich das Gefühl hatte, inhaltlich passiert da gar nicht viel. Und das muss ich jetzt mit irgendwelchen Bildern spannend aufladen. Und das
okay,
ist das, was
das,
mich
das
ärgert.
Das bringt uns jetzt ein bisschen vom Verriss weg. Das ist so die Art, was Fernsehen macht, wenn man mit aller Gewalt irgendwelche schriftlichen Formate ins Fernsehen bringen will. Das ist wirklich nochmal eine andere Sache. Ich würde lieber nochmal über die Person des Kritikers reden. Also was macht es mit einem Kritiker, wenn er gerade einen schönen Verriss geschrieben hat? Was passiert dann mit dem? Also ich würde ja sagen, er kriegt Aufmerksamkeit dafür, gerade wenn es jetzt bei Spiegel Online ist und man kann das noch irgendwie über soziale Medien teilen, dann ist natürlich so ein Verriss, ist sowas wie Clickbait. Also da wollen alle mal hören, was ist da eigentlich los, ne?
Ja, und es ist auf eine Art und Weise, glaube ich, auch heute, es gibt natürlich, wir reden die ganze Zeit über Fake News und über Hate Speech und so, aber das ist ja alles anonym. Da habe ich nie jemanden, auf den ich mit dem Finger zeigen kann. Das macht kaum jemand mit aufgeklapptem Visier. Aber der Kritiker ist jemand, der sich hinstellt. Und das finde ich auch gerade in dieser Zeit, wo ich immer das Gefühl habe, wir können uns alle nichts mehr sagen. Keiner versteht Kritik. Jeder ist sofort, wenn man nur mal sagt, du, das hat mir nicht gefallen oder das ist nicht meins. Da ist jeder direkt persönlich beleidigt. Wenn ich sage, irgendwie, ich habe dein erstes Buch lieber gelesen als das zweite, da gibt es schon Leute, irgendwie, die kriegen schon einen Tränenkullern. Also ich finde, bei all dieser Überempfindlichkeit, die hier rumgeistert, ist das schon eine richtige Funktion, auch nochmal
also,
zu sagen.
Dass er sich auch mutig hinstellt und sagt, ich finde es scheiße. Mein Name ist sowieso und ich finde deinen Text scheiße.
Ich finde schon, das ist eine exponierte...
Ich tue ihn jetzt auf ein Förderband.
Naja, das ist doch schon eine exponierte Stellung. Ich meine, sag mir doch ins Gesicht mal irgendwas, was du an mir scheiße findest. Da gibt es bestimmt genug, aber du musst dich erstmal sammeln und du musst es auch ordentlich argumentieren. Und ich finde auch, es ist sehr viel schwieriger, das so zu argumentieren, dass man auch stichhaltig sozusagen dass diese Kritik Bestand haben kann. Man muss, finde ich, wenn man kritisiert, dann muss man sich sehr genau überlegen, wie man kritisiert, damit das auch Bestand hat und damit das bestehen bleiben kann. Und
aber
das finde ich gut.
Aber ich muss trotzdem noch was sagen. Er kritisiert ja nicht den Menschen persönlich. Er adressiert ihn nicht persönlich im Café oder so, sondern er kritisiert in eine Öffentlichkeit hinein. Und ich denke, so eine Kritik, die in eine Öffentlichkeit hineingesprochen wird, ist nochmal anders als die Kritik, die dir vielleicht, wenn du dir gegenüber am Tisch sitzt, zukommen lässt. Also das heißt, man hat in der Funktion eines Kritikers eine öffentliche Komponente dabei. Und das heißt, ein Publikum folgt einem. Und das heißt, man ist sich auch als Kritiker dieses Publikums bewusst und macht vielleicht auch Dinge, um dieses Publikum zu unterhalten. Und da sage ich mir manchmal, vielleicht ist so ein ganz scharfer, harscher Ton natürlich viel unterhaltsamer für ein Publikum. Und ist da nicht vielleicht auch eine Versuchung für den ein oder anderen Kritiker, diese Schärfe noch ein bisschen stärker auszuspielen, um quasi mehr Aufmerksamkeit zu generieren?
Bin ich dabei, glaube ich. Also dass Kritik oder sozusagen die Pointierung, die Zuspitzung in der Kritik ein Stilmittel ist und eigentlich auch eine Kritik mit ausmacht, da gehe ich mit. Ich würde aber jetzt im Gegenteil daraus nicht ableiten, zu sagen, man muss irgendwie, weil einem eine Öffentlichkeit folgt, jetzt jemanden mit Samthandschuhen behandeln oder immer sagen, ja, aber entweder, also hier ist schlecht, aber ich sehe auch ein bisschen ein Fünkchen was Schönes. Sondern
du hast keinen pädagogischen Auftrag einer Person gegenüber, sondern du setzt dich wirklich sachorientiert quasi mit dem Text als solches und deklinierst, was du daran gut oder schlecht findest.
Sachorientiert weiß ich noch nicht mal.
Ich finde auch
gut, wenn man da gut unterhalten wird von der Kritik und man merkt, okay, da hatte jetzt jemand richtig Lust am Kritisieren und da setzt dann noch einen drauf und gekonnt. Denn ich behandle das auch als Textsorte. Das ist eine Gattung als Kritik. Und da muss ich auch sagen, der größte Teil meiner Leser, die diese Kritik lesen, können mit dieser Sorte Text etwas anfangen. Und ich würde mal behaupten, in den wenigsten Fällen, wenn ich eine Kritik, einen Verriss lese, heißt das für mich, ich kaufe das Buch nicht. Das ist jetzt natürlich das, wo plötzlich der Verlag ankommt und sagt, jetzt sind wir aber traurig, weil irgendwie der wird abgewatscht. Aber nicht nur mit diesem Satz, bad news are good news, generell.
Aber trotzdem möchte ich nochmal fragen, also du hast da zwei Kritiken und dann hast du eine, die sagt so, es ist ein sehr schönes, liebliches Buch und die andere wäre, es ist der größte Schrott, der in diesem Jahrhundert geschrieben wurde. Du würdest natürlich auf das mit dem größten Schrott.
Na, dann interessiert es mich ja, warum sind die so unterschiedlicher Meinung. Ne?
Und wieso, ja, aber du würdest wahrscheinlich, zwei Bücher werden beschrieben.
Ach so.
Und das eine ist total Schrott und das andere ist total gut. Auf was würdest du klicken in deiner Timeline?
Ich glaube auf den Verriss.
Und die Frage ist, warum macht Häme so viel Spaß, auch für uns als Zuschauer und Hörer und Seher?
Warum? Da sind wir bei den Schreibratgebern vom letzten Mal. Warum führt man seine Helden irgendwie nicht ins Paradies und lässt sie irgendwie die ganzen 300 Seiten irgendwie Schokopudding mit Sahnesoße essen?
Weil es langweilig ist.
Ja,
also
ist langweilig.
Konflikt. Man muss die Autoren in die Arena führen. Ganz gemein zusammenwatschen lassen. Und es schmerzt ein bisschen das anzusehen, aber irgendwie ist es auch spannend. Also dieser quasi Arena-Effekt.
Aber ich meine, ein Punkt, und da hast du schon recht, ist jetzt, wenn man rausgeht aus diesem eher künstlerischen Konflikt, ist es ein gutes Buch, was macht es? Und auch dieses, klar muss man sich, und sind sich glaube ich auch wenige Kritiker dessen bewusst oder blenden es vielleicht auch bewusst aus, was einem Autor oder einer Autorin damit passiert, wenn man so ein Buch liest. Also klar kann einen das wirklich ja bis in eine existenzielle Schreibkrise führen.
Also
das glaube ich schon. Aber
wenn du als Autor oder Autorin einen Verriss kriegst, dann führt dich das in eine existenzielle Schreibkrise?
Kann. Also ich meine einfach sozusagen, man muss sich schon bei aller Kritik und wenn ich auch für Kritiken rede und für, ich sag mal, deftige Kritiken. Man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein, dass man da auch jemanden verletzen kann. Und dass viele Bücher, über die geschrieben wird, ja sehr, sehr persönliche Komponenten haben, wenn man es auch teilweise gar nicht rauslesen kann.
Ich meine, das Walser und Reich-Ranitzky-Beispiel, das hat ja natürlich eine tiefpersönliche Komponente drin.
Und das ist natürlich so, verletzen und verletzen wollen, das finde ich immer schwierig. Aber ich glaube, das kriegt man aus der Literatur oder generell aus der Kunst auch nicht weg. Aber ich finde, die andere Ebene, die macht es dann noch ein bisschen schwieriger und das ist so die Frage, was macht das denn mit dem Handel oder mit dem Buch, also was macht das mit den Verkäufen, weil die Verlage oder auch der Buchhandel und am Ende natürlich auch der Autor natürlich die Frage haben, ja, was verkaufe ich denn, wie funktioniert das und da wird es dann, finde ich, immer ein bisschen schwierig, also wenn das dann auch noch mit einen Einfluss hat.
Aber das nimmt ja, je größer die Debatte wird im Prinzip, also wenn sich aus so einem Streit um ein Buch eine Kontroverse entspinnt, weil die einen sagen, das ist super gut, die anderen sagen, das ist super schlecht, natürlich erzeugt das Aufmerksamkeit und wo Aufmerksamkeit ist, werden vermutlich oder ziemlich sicher auch mehr Bücher verkauft.
Also, denke ich auch, also...
Wir erleben es ja vielleicht gerade so ein bisschen in dieser Debatte um Takis Würges Buch Stella. Vielleicht kann ich kurz sagen, es geht darum um eine jüdische Gestapo-Kollaborateurin, die heißt Stella Goldschlag, die gab es auch wirklich. Und in der Geschichte von Takis Würges wird die sozusagen in eine Liebesgeschichte eingesponnen. Und da haben die Kritiker gesagt, der Takis Würges ist relativ... naja, gedankenlos im Umgang mit dem Holocaust und seinen Opfern und hat im Prinzip die Shoah als Kulisse benutzt, um irgendwie eine kitschige Liebesgeschichte noch ein bisschen dramaturgisch aufzuwerten. So,
das ist der Vorwurf.
Das ist der Vorwurf, genau. Und das Ding ist, alle diskutieren jetzt, die Süddeutsche, die FAZ und die Zeit haben einen richtigen Verriss gemacht. Was aber jetzt passiert, das Buch wird super verkauft, die Lesungen sind voll. Takis Würges gibt wahrscheinlich ein Interview nach dem anderen, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe gehört, also sozusagen, ich wollte ihn zur Buchmesse in Leipzig nochmal für eine Veranstaltung haben und da hieß es, SKO, irgendwie, nee, nicht noch mehr Termine so. Also er scheint schon gut unterwegs zu sein. Ich glaube aber trotzdem nicht, also das, wie soll ich sagen, also ich, das ist auch wieder so ein Fall, sonst, wir haben ja sonst immer darüber gesprochen, die Regel sind ja, oder öfter passiert es ja, dass dich, der eine verreist dich, der eine Kritiker, der andere lobt dich. Oder man muss ja auch
nochmal. Das macht das Spiel interessant.
Genau,
und dann bist du in the game.
Da musst du ja auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich kann man sich ja schon freuen, wenn das passiert, weil das, dann kriegt das Buch Aufmerksamkeit. Wie viele Bücher gibt es, die gar nicht besprochen werden, wo man sich fast schon wünscht, naja, dann vielleicht doch noch eher ein Verriss, um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Aber worauf ich hinaus will bei Takis Würger, da ist es ja so, da hauen sie alle drauf.
Und genau,
das finde ich dann wieder spannend und ich glaube, das wirkt auf mein Publikum. Naja, weil ich dann auch, egal ob ich nachher der gleichen Meinung bin wie die Kritiker, aber jetzt möchte ich mir bei dem Buch, und das liegt auch bei mir auf dem Nachttisch, möchte ich mir eine eigene Meinung bilden.
Ich habe komischerweise das Gefühl, ich denke, ach, die streiten sich jetzt alle drumherum. Ich muss es jetzt nicht noch lesen. Das haben schon so viele gelesen. Aber das ist vielleicht, macht es mir so ein bisschen Angst, was das halt für eine Riesendebatte hat, die quasi ja, also weite Kreise schlägt und mir der Autor ein bisschen Sorge macht, wenn ich denke, wenn du so viel quasi an Kritik einstecken musst, selbst wenn du ein taffer Typ bist, das macht ja trotzdem was
das
mit dir.
Was
das
mit
ist
dir.
Eine trotzdem eine Drohkulisse, die sich da irgendwie aufbaut und die beängstigend ist für jemanden, der geschrieben hat. Ne? Jetzt kommt ja bei ihm noch dazu, dass er auch eine Strafanzeige gekriegt hat wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, was auch interessant ist, weil es ja eigentlich ein literarischer Roman ist auch als solcher gekennzeichnet, ne? Als literarischer Roman.
Na gut, dann ist immer die, ja, oh, da ist eher jetzt so eine Jurist, da
weiß ich also, nicht. Also gehen wir nicht rein in die juristischen Schärfen und Unschärfen.
Da fragen wir unsere Freunde vom Juristen-Podcast.
Gibt's den?
Keine Ahnung.
Aber fassen wir zusammen. Also wir haben einen Autor, der ist vielleicht ein bisschen pikiert, oder? Er ist ein harter Hund und weiß, das gehört halt dazu. Wir haben einen Kritiker, der entweder seine Arbeit macht, weil er ein ganz ernsthafter Kritiker ist, oder ein Kritiker, der auch quasi Gefühl fürs Publikum hat und weiß, je schneidiger seine Kritik ist, desto spannender ist es auch. Mhm. Wir haben einen Handel, was ich eigentlich noch die überraschendstere Komponente finde, der davon profitiert, wenn es Ärger gibt.
Im Zweifel, wir können es nicht sagen, aber es ist... Also
nee, ich habe tatsächlich ein Interview mit Takis Würger, über Takis Würger, nee, es war kein Interview, es war ein Artikel und da stand halt drin, dass quasi der Journalist beim Verlag nachgefragt hat und hat gesagt, das Buch verkaufe sich gut und wenn man auch so sieht, er hat jetzt unglaublich viele Lesungen, du hast ihn nicht mehr gekriegt, das scheint ja quasi die Nachfrage beflügelt zu haben.
Klar, Frage ist immer noch, wünscht man sich dann als Autor oder kann man irgendwann so einen Schritt zurücktreten und sagen, juhu, gut, dass mir das passiert ist, oder nimmt es einen mit? Was ich ja ganz spannend finde bei all diesen Sachen, beim letzten Mal hast du sehr deutlich erzählt bei den Schreibratgebern, wie dir das geholfen ist, oder wie du dir da Sachen rausgezogen hast. Bei dem Thema Verrisse hast du jetzt noch nicht so viel gesagt,
wie es dir selber geht. Du willst mich wieder zu persönlich, ja. Ich will das mich doch gar nicht so persönlich.
Franzi, das ist immer das Spannendste. Jetzt sag doch mal.
Ja, also ich hatte tatsächlich bei dem Roman, hatte ich eigentlich relativ gute Kritiken.
Mhm. Bis auf,
ich glaube, das war Kulturspiegel oder sowas. Es war nur ganz, ganz kleine. Und die fing eigentlich nice an. Die hat so gesagt, ja, sie hat ein bisschen Humor und es sind auch ganz hübsche Szenen. Und also erst so ein bisschen so nett und dann der letzte Satz war, aber den großen Bogen hat sie noch nicht raus.
Bam.
Boom. Und da habe ich schon, also klar, der darf sagen, was er will. Vielleicht hat er auch recht. Aber so, das habe ich so innerlich gedacht.
Oh, du Arschloch.
Kick your ass, man. Also irgendwie, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Das hat mir jetzt keine Schreibblockade gemacht. Das wird mich jetzt auch nicht in meinen Träumen verfolgen. Aber das war schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht.
Und das Gemeine ist, glaube ich, natürlich auch, wenn du sagst, es war nur eine kurze Besprechung, wo man dann auch sagt, ja, Junge, dann hättest du dich wenigstens mal erklärt. So ungefähr. Also das...
Naja, und er hat halt mit dem letzten Satz kaputt gemacht. Er hat all die guten Sachen aufgezählt und der letzte Satz war so, aber kauft euch nicht, ne. Also, ja, das ist eine gewisse Macht, das stimmt schon. Das ist ja auch das, was Martin Walter damals kritisiert hat. Diese Macht des Literaturbetriebs, also die quasi dann die Autoren zu spüren bekommen. Und das macht einem vielleicht manchmal auch schon ein bisschen Angst. Oder?
Aber ganz anders jetzt mal gefragt, bevor du das erste Buch geschrieben hast, wusstest du, dass es Kritiker gibt, die Bücher kritisieren?
Das stimmt.
Also dann kannst du ja auch die Finger davon lassen.
Aber ich habe, so weit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber das stimmt, man setzt was in die Welt und quasi damit macht man sich anfechtbar. Immer wenn man irgendwas in die Welt gibt, macht man sich mit dieser Sache anfechtbar.
Ja, man so muss ja einfach darauf, also wenn du was rausgibst, musst du erlauben, dass Leute darauf reagieren dürfen. Sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube aber, das ist nochmal eine Frage, mich hätte auch noch interessiert, in Deutschland gibt es ja oft den Punkt, sobald man unterhaltsam oder humorvoll schreibt oder eben dann aus der Slam-Szene kommt, dass das gerne auch mal so als Argument benutzt wird, man sei nicht so ernsthaft oder überhaupt alles, was unterhaltsam oder humorvoll geschrieben ist, ist nicht so viel wert wie eine richtige E-Literatur. Ist dir sowas als Kritik begegnet oder ficht dich das an, wenn du sowas hörst und jemand zeigt auf den Finger und sich sagt, Slammerin?
Das ficht mich natürlich so ein bisschen an. Das ist schon so ein Wunderpunkt, weil ich denke, auch Humor soll seinen Platz haben. Jetzt bei dem neuen Buch, das war ja eher so ein humoristisches Slam-Buch, da sieht man halt, da kommen nicht so viele große Rezensionen, weil das gar nicht so von der Kritik irgendwie ernst genommen wurde. Aber die, die dann tatsächlich was gemacht haben, die haben halt hinter dem Humor quasi die Kritik, die dann auch versteckt ist in so einem Humor, schon gesehen. Also das wurde tatsächlich am Ende, wurde das humoristische Buch von den paar Rezensionen, die es dann gab, deutlich kritischer wahrgenommen, was natürlich wieder lustig ist. Mhm. Mir fällt jetzt noch was ein, was ich auch mal von einer Lesungsrezension bekommen hatte. Da hatte ich gelesen und man hat mich eingeschätzt in der Lesung als erfrischend bodenständig. Und das irgendwie so, das war nett gemeint eigentlich von der Journalistin, das weiß ich. Aber das ist halt immer so, das stimmt schon, ich habe nicht so eine mega künstlerische Attitude und dann kriegst du so erfrischend bodenständig. Und da habe ich mir so eine Autorin vorgestellt, die in ihrem Buch nicht unterschreibt, sondern so Kartoffeldruck reinmacht und mit so einer Schürze oder so einem Leinensack ankommt. Ich weiß nicht. Und,
morgens rührt sie den Quark und nachmittags schreibt sie im Buch.
Die erfrischend bodenständig. Und das hat mich so ein bisschen genervt, aber ich habe das an meinen Freunden erzählt, die haben so gelacht und am Ende haben die mir ein T-Shirt gedruckt, auf dem erfrischend bodenständig drauf stand. Und das habe ich dann lange mit Freude getragen. Also man kann es auch versuchen, mit Humor zu nehmen. Vielleicht ist das so die Quintessenz des Ganzen. Kritik bleibt nicht aus. Wenn man irgendwie was in die Welt gibt, kommt irgendwie hoffentlich was zurück. Wenn gar nicht zurückkommt, wäre auch blöd. Und deswegen versuchen, das, was man dann kriegt und das, was auch so ein bisschen wehtut, irgendwie so ein bisschen mit Humor einzufangen und hinter sich zu lassen, ne?
Kleine Lebensweisheiten bei Seite 37.
Ja, mit ich soll Humor den Kalender schreiben. Genau. Kleine Lebensweisheiten erfrischend bodenständige Lebensweisheiten.
Glaube, das verkauft sich wie Bolle. Und, und Kritiken gibt es für Kalender, also weiß ich nicht.
Und dann noch ein kleines Rezept und immer hinten dran.
Und Katzen.
Okay, aber dann vielleicht die alles entscheidende letzte Frage. Und dann machen wir hier für heute vielleicht in unserem Cast Schluss.
Machen wir, genau.
Darf man Cast sagen eigentlich? Ist bestimmt, ohne Pott?
Wir sagen Pott und Cast und Topf und Deckel.
Also, wenn man Kritiker ist, darf man dann eigentlich Autor werden oder umgekehrt? Wenn man Autor ist, darf man dann gleichzeitig Kritiker sein? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt noch zum Abschied stellen würde. Und natürlich, wenn ich sie mir stelle, stelle ich sie dir natürlich auch. Und du sollst sogar zuerst antworten.
Genau, ich soll zuerst antworten. Und es ist ja auch so eine ganz, so eine Frage, wo man mit einem Satz direkt auf den Punkt kommen kann. Also, es tun natürlich, ne? Es tun Kritiker. Kritiker schreiben Bücher. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist wie mit Journalisten. Journalisten schreiben auch gerne Bücher. Also
anderes Thema.
Oder manchmal könnte man natürlich auch, wenn man böse ist, dem Kritiker sagen, naja, der Kritiker ist sozusagen ein nicht erfüllter Autor, der ist deshalb an anderen Autoren rumkrittelt.
Obwohl ich es dann mutig finde, wenn ein Kritiker anfängt, ein Buch zu schreiben, weil der hat ja dann total viel Druck auf sich und denkt, er hat jetzt schon so viele verrissen, jetzt muss er natürlich liefern. Das ist genauso wie wenn ein Lektor anfängt, ein Buch zu schreiben, der hat ja schon so viel rumkritisiert an irgendwelchen Autoren.
Das ist ein ähnliches, aber so ist es halt irgendwie, die Rollen überschneiden sich oder man ändert auch mal irgendwie den Plan. Genauso gibt es Autoren, die Kritiken schreiben.
Obwohl ich sagen musste, als du mich jetzt hier gefragt hast, ob ich beim Podcast mitmache, und ich habe ja gedacht, ich bin Autorin, ich möchte eigentlich gar nicht in die Rolle der Kritikerin reinkommen.
Ach, ich habe dich gefragt, ja?
Ja, sonst hätte ich nicht mitgemacht. Also im Prinzip will ich mich eigentlich, ich zum Beispiel persönlich, will mich aus Kritiken raushalten, weil ich quasi nicht noch meine Anforderungen steigern möchte. Und dann,
aber warum? Weil du Angst hättest, hier bei Seite 37 über Bücher zu sprechen und sagen müsstest, warum dir ein Buch nicht gefallen hat und deshalb Angst hättest, dass irgendwann hinter irgendeiner Straßenecke so ein Autor mit einem Buch oder mit einem Knüppel steht?
Sondern dass ich sage, oh, der hat ja blöde irgendwie blöde Dialoge oder so und dann habe ich das nächste Buch und sage, ja, du hast aber auch blöde Dialoge, du kriegst das auch nicht besser hin.
Ja, aber so ist doch das Leben. Also,
gefällt mir aber nicht. Also ich habe hier nur mitgemacht, weil du da bist, klar.
Oh.
Und im Prinzip weil wir ja ein thematischer Podcast sind. Also wir verreißen ja Bücher nicht so generell. Manchmal geben wir so hier und da so einen kleinen Hinweis, wie wir was finden. Aber im Prinzip ist unser Thema ja, über Themen in der Literatur zu sprechen oder im Buchmarkt und Buchhandel. Und das mache ich ja sehr gerne mit dir. Und da sind wir jetzt ja eigentlich fast schon wieder am Ende unseres gemeinsamen Podcasts.
Das war so eine schöne Kritik, da kann ich jetzt einfach nur, also wenn man im Podcast irgendwie was sehen will.
Ein herzförmiger Podcast.
Du siehst, wie ich mit meinen Fingern, also mit Daumen und Zeigefingern ein Herz forme. Man kann uns hören, Seite 37, das war unsere 10., glaube ich. Ne? Wir müssten eigentlich
Folge,
jetzt nochmal anstoßen draußen.
Na klar, also ich habe den Champagner kaltgestellt, aber das machen wir ja jedes Mal. Ne? Also es ist nicht so, dass wir hier keinen Champagner die ganze Zeit trinken.
Nein, also das ist...
Wir haben einen Ruf zu verlieren, auch wenn ich eine erfrischend bodenständige Autorin bin.
Natürlich, also das ist... aber das ist doch schön, damit sehen wir... Ich meine, mit diesem Satz zeigst du einfach, wie man als Autorin mit Kritiken umgehen muss. Sie gehen einem
schlecht nah,
aber man kriegt sie verarbeitet.
Obwohl ich das trotzdem... egal, wir hören jetzt auf. Also, das war die Folge... Verrisse, Seite 37. Wenn ihr uns abonnieren wollt für die nächsten Podcasts oder vielleicht die alten Podcasts nochmal hören wollt, dann könnt ihr das tun bei Spotify, bei Deezer, bei Apple und bei Google Podcast. Oder ihr könnt uns hören auf der
Detektor FM App, bei Detektor FM im Stream.
Aber wir steigen jetzt erstmal aus der Sendung aus mit unserer kleinen Lesung, wie jedes Mal. Seite 37, Tod eines Kritikers, Martin Walser.
Oh Gott, siehst du, ich muss erst noch mal blättern. Ich habe ganz vergessen, das aufzuschlagen. Wo lese ich? Oh, Seite 7. Ach doch, ich bin auf der richtigen Seite.
Du lernst das nie, Mensch. Nee. 10. Folge.
Immer diese Kritik, ob ich das vertragen kann.
Frisch und bodenständige Kritik.
Genau. Sei mal ein bisschen bodenständiger, Franzi.
Bin ich.
Das zeichnet ja Erlkönigs Sprechstunde aus. Bücher sind gut oder schlecht. Der Rest ist Korruption, sagt Erlkönig. Das schlechte Buch, das gute Buch, dann der obligatorische Überraschungsgast, von dem Erlkönig sich bestätigen lässt, wie genau seine Diagnose, sein Urteil, das übers schlechte und übers gute Buch zutreffe.
Ich finde trotzdem, dass niemand Erlkönig heißen sollte, der nicht in einem Goethe-Gedicht ist, oder?
Me too.
So viel zu Kritik heute, aber jetzt ist genug.
So, jetzt trinken wir Champagner.
Ciao.
Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.